Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich und begrüße auch gleich meinen Gast. Es ist Stefan Kramer, Präsident des Thüringischen Verfassungsschutzes und ehemaliger Generalsekretär des Zentralrats der Juden. Schönen guten Morgen, Herr Kramer.
Schönen guten Morgen.
In welcher Position haben Sie sich mehr Gedanken über Ihre Sicherheit gemacht oder machen?
Das ist schwierig. Das waren unterschiedliche. Ja, ich glaube, als Generalsekretär habe ich mir doch noch mehr Gedanken gemacht.
Wie ist es mit Ihrer Sicherheitssituation? Wie ist es um die bestellt?
Die ist angespannt, wie sie schon früher war. Das hängt sicherlich damit zusammen, dass ich einerseits dieses Amt habe, was mit Sicherheit zu tun hat, andererseits aber natürlich auch in die Öffentlichkeit gehe, weil es eben darum geht, auch verlorenes Vertrauen in den Verfassungsschutz jetzt wieder zurückzugewinnen. Also das sind sozusagen zwei unterschiedliche Felder. Mhm. Und über Maßnahmen, da bitte ich um Verständnis, reden wir natürlich
nicht. Das wollen wir nicht groß ausbreiten. Spornt Sie so ein Gedanke, dass Sie selber um Ihre eigene Sicherheit auch immer sich Gedanken machen müssen? Spornt Sie der an in Ihrem Amt oder lässt er Sie eher verzweifeln?
Also ich bin kein Verzweiflungstyp. Ich bin eher der Optimist, der immer noch versucht, das Positive und Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Was dann nicht der Zug ist, der einem entgegenkommt, hoffentlich. Aber ich mache mir schon Gedanken um Sicherheit, weil ich bin ja auch nicht alleine. Ich habe eine Familie, ich habe zwei Kinder. Insofern spielt Sicherheit, also ich bin nicht nur für mich alleine verantwortlich, spielt Sicherheit schon eine Rolle.
Stefan Kramer ist zu Gast im Gespräch, aber früher Generalsekretär des Zentralrates der Juden, ist heute Präsident des Verfassungsschutzes in Thüringen. Er hat spät Sozialpädagogik studiert und vorher Rechtswissenschaften. Das klingt, Herr Kramer, nach so einem Weg, ja, nach einem Weg mit Wendungen, würde ich mal sagen, jedenfalls nicht nach einer Karriereplanung.
Völlig richtig. Es gibt so einen schönen alten jüdischen Witz. Wie willst du den lieben Gott oder kannst du den lieben Gott zum Lachen bringen? Erzähl ihm deine Pläne. Das war sicherlich nicht alles geplant, sondern das sind Dinge, die im Leben dann zu Wendungen geführt haben. Ich habe in der Tat mit großer Werf am Anfang Rechtswissenschaften studiert, wollte auch Anwalt werden. Recht, Gerechtigkeit und habe dann während des Studiums nicht nur die Politik, den Virus Politik gefangen und mich dann da viel mehr umgetan als Kofferträger und Kaffeekocher in Abgeordnetenbüros, damals noch in Bonn.
Das hat so einen Spaß gemacht?
Das hat Spaß gemacht, weil ich mit alten Politikern, Hans-Jochen Vogel, der gerade gestorben ist, habe ich dort kennengelernt, Hans Stärken, auch Sozialdemokraten, Annemarie Renger zum Beispiel, das sind alles Figuren gewesen, Personen gewesen, Persönlichkeiten, die schon eine Faszination auf mich ausgeübt haben. Trotzdem, dass ich wie gesagt nur als Bürogehilfe und Sachbearbeiter damit gemacht habe, später Büroleiter wurde. Das hat mich ein bisschen abgebracht vom Studium. Später habe ich dann allerdings festgestellt, dass Jura nichts für mich ist und habe dann mit viel Glück und Unterstützung von Freunden es geschafft, meine Leistungen im Studium, ich hatte alle Scheine zusammen, habe nur kein Examen gemacht, dann im sozialwissenschaftlichen, im Sozialarbeitsbereich noch mal teilweise anerkennen zu lassen und dann eben dort weiterzumachen.
Ja, das ist nämlich interessant. Also das eine Studium, Sie haben es eben gesagt, also haben Sie nicht zu Ende gemacht, nicht ganz bis zu Ende gemacht, jedenfalls Jura, und dann eben ganz was anderes studiert, Sozialpädagogik. Durch die Zufälle im Leben oder waren das Entwicklungen?
Ich denke, es waren schon Entwicklungen. Also in dem Moment waren es vielleicht Zufälle, aber ich habe dann irgendwann auch gelernt, so retrospektiv, als ich dann mal so über bestimmte Wendungen nachgedacht habe, dass es eigentlich kein Zufall gewesen sein kann. Also insofern vielleicht, also aus meiner Sicht, der Plan des großen Allmächtigen oder auch wem auch immer, aber es war schon interessant für mich selber und ich muss heute manchmal schmunzeln.
Die Politiker, die Sie eben aufgezählt haben, waren ja, glaube ich, auch direkt aus drei Parteien, ne? CDU, SPD, FDP war alles drin und das sind auch all die Parteien, die Sie durchlaufen haben. Mit der CDU haben Sie angefangen, mit der FDP weitergemacht und jetzt sind Sie SPD-Mitglied. Sind Sie es noch?
Ich bin noch SPD-Mitglied, obwohl ich gebe zu, wie viele andere auch, denke ich manches Mal darüber nach, ob es nicht Zeit ist, mal wieder darüber nachzudenken, andere Wege zu gehen, wenn man sich so die politischen Entscheidungsträger und Entscheidungen anschaut. Aber das ist, glaube ich, eine persönliche Entscheidung, die jeder für sich aufmachen muss. Mhm. Nein, das ist schon wahr. Es wird mir ja auch oftmals mehr oder weniger negativ angekreidet. Ich hätte meine Fahne nach dem Wind immer gedreht. Aber ich muss ehrlich gestehen, ich bin als junger Mensch mit 13, 14 damals Junge Union und CDU-Leute, die bei uns an der Schule, an der Realschule aktiv waren im Siegerland, bin ich für Politik begeistert worden. habe dann dort mit anderen Schulkameradinnen und Kameraden mitgemacht. Bin dann nach Jahren, als ich sicherlich schon etwas politisch gereift war, als es auch zu inneren Zerreißübungen innerhalb der CDU kam, weil ich mit den politischen Zielen dann nicht mehr mitgehen wollte, ausgetreten, lange abstinent gewesen für meine Verhältnisse, obwohl ich immer politisch interessiert war und auch für CDU-Abgeordnete im Bundestag zunächst gearbeitet habe. Bin dann einem FDP-Abgeordneten in der Kinderkommission des Deutschen Bundestages begegnet.
Also themenorientiert?
Themenorientiert, wobei ich muss offen gestehen, damals ging es auch darum, einfach als Angestellter wieder einen Job zu finden und nach Bundestagswahlen, wenn Abgeordnete dann plötzlich nicht mehr da waren, für die man eigentlich gerne weitergearbeitet hätte, dann muss man sich umorientieren. Aber es war damals schon nicht üblich, dass man eigentlich die Fraktion wechselte. Aber ich habe es dann damals getan. Ich habe es auch nicht bereut. Es war nach Außen- und Sicherheitspolitik und Wirtschaftspolitik, dann Familie, Kinderpolitik, Rechte für Kinder. Also das, was man heute wieder diskutiert, war sehr aktuell. Es war ein Abgeordneter aus Fürth. Der war jemand, der mit Karl Popper sehr aktiv war, der mich einfach auch als Persönlichkeit begeistert hat. Und damals habe ich dann bei der FDP angefangen, habe auch in Bad Godesberg als stellvertretendes Mitglied für den Stadtrat kandidiert. Bin dann aber aufgrund von Möllemann und anderen Entwicklungen, habe ich mich dann dazu entschlossen, doch der FDP den Rücken zu kehren.
Und sich der SPD zuzuerwenden, das war dann aber erst 2010.
Viele Jahre später.
Aber diese Wendung, so eine Entwicklung auch an sich selber zuzulassen, das ist ja also sozusagen auch ein Suchender zu sein, auch nach außen ein zugegebener Suchender zu sein und nicht ich weiß schon alles, das ist ja in Deutschland nicht unbedingt so.
Gerne gesehen, das ist richtig. Das fördert Argwohn, um nicht zu sagen, eben den Eindruck, man würde sein Fähnchen nach dem Wind drehen. Für mich war es aber immer klar, dass ich in der Tat auf meine eigenen Fragen Antworten suche.
Woher kommt der Mut?
Und wo der Mut herkommt, sicherlich dadurch, dass ich sehr früh auch innerhalb der Familie, aber dann auch Berührung mit anderen Kulturen bekommen habe, in dem Fall der amerikanischen, wo es einfach üblich ist, dass man Fehler macht, dass man sucht, dass man sich selber auch ein Stück weit sucht und definiert und dann auch unter Umständen Wege geht, die so nicht vorgeplant waren. Mhm. Also einfach diese Offenheit, diese Freiheit auch zu nutzen, wobei Freiheit natürlich auch ein Stück weit beängstigend wirken kann, weil es eben keine klaren Linien gibt, sondern man sich vortastet und eben auch Fehler macht.
Genau. In der Rückschau sieht das ja manchmal noch ganz anders aus. Gibt es denn da so Situationen, wo Sie sagen, naja, gut, die Wendung hättest du jetzt nicht gebraucht?
Ich muss gestehen, einer meiner damaligen Chefs, Hans Stärken, Aachener Abgeordneter, der noch zu Zeiten von Adenauer, also ein Urgestein des Bundestages war, hat mal irgendwann mir eine volle Stelle in seinem Büro versagt, weil er sagte, nein, du machst nur stundenweise, weil ich will, dass du dein Studium abschließt. Mhm. Und ich habe ihn damals sehr wehleidig angeschaut und er hätte mir selbstverständlich auch die volle Stelle gegeben, aber er wollte einfach, es war so eine väterliche Fürsorge. Ich hätte das damals beherzigen sollen. Ich hätte mir manchen Kummer im Leben sicherlich erspart. Andererseits hätte Fahrradkette. Na, den Kummer einfach, dass man, wenn man eben kein abgeschlossenes Studium hat, ein Stück weit sich immer wieder ein bisschen weiter strecken muss, an manche Positionen auch gar nicht herankommt, obwohl ich es dann doch geschafft habe, für Außenstehende ersichtlich Karriere oder wie auch immer man es nennen will, also durchaus Positionen, verantwortungsvolle Führungspositionen auch zu übernehmen. Aber das war alles, ich hätte es einfacher haben können, glaube ich. Aber ich war schon immer auch in der Schule jemand, der, wenn man die Auswahl hatte zwischen verschiedenen Themen in irgendwelchen Unterrichtsfächern, mir meistens den schwereren Weg und das schwere Thema ausgesucht habe.
Sie haben Ihre Kinder erwähnt. Können Sie denen so einen Weg auch zubilligen? Also dieses Ihre Wendungen zu machen oder sind Sie ein Vater, der Ratschläge gibt und sagt, so, das ist, glaube ich,
richtig. Ich gebe keine ungebetenen Ratschläge, zumindest versuche ich es nicht, was nicht heißt, dass ich nicht erziehe oder im Sinne von, es gibt auch bestimmte Grenzen zu setzen. Ich glaube, dass aus meinem Verständnis heraus ist das wichtig. Ich bin nicht nur der Kumpel meiner Töchter, das sicherlich auch, aber ich bin auch Vater im Sinne von, es gibt bestimmte Regeln, die setze ich auch und die werden auch eingehalten. Das führt auch zu Knatsch und Schwierigkeiten, wie sich das, glaube ich, in jeder Familie antut. Aber eins ist für mich klar, meine Kinder wissen eins, sie können alles versuchen, sie können auch Regeln brechen. Sie werden immer ein Zuhause haben, sie haben eine Mutter und einen Vater, die sie lieben und zu denen sie immer zurückkommen können, egal was sie angestellt haben und egal was im Leben passiert ist. Und das ist mir ganz besonders wichtig, weil diese Sicherheit will ich meinen Kindern geben, um eben dann auch alles ausprobieren zu können.
Stefan Kramer, seit 5 Jahren, ich hoffe, ich habe mich nicht verrechnet, an der Spitze des thüringischen Verfassungsschutzes. Und wenn ich richtig nachgeblättert habe, wollten Sie den aber mal abschaffen. Also weil wir gerade eben bei den Wendungen waren und bei den vielleicht Fehlern, war dieser Ausspruch, den Verfassungsschutz abzuschaffen, war das ein Fehler?
Nein, das war kein Fehler, weil das war sicherlich aus der Situation heraus gefordert. Damals nach NSU, nach dem Skandal, den Morden, den unaufgeklärten Morden und der Verwicklung des Verfassungsschutzes, nicht nur in Thüringen, auch an anderer Stelle, und den Erkenntnissen, die teilweise schon durch die ersten Medienberichterstattungen dann auch durch die Untersuchungsausschüsse entstanden sind. Wobei der feine Unterschied der ist, und da habe ich meine Meinung nicht geändert, ich habe damals die Abschaffung des seinerzeit existierenden Verfassungsschutzes gefordert, weil eben schon absehbar war, dass die Behörden alles andere als aufklärerisch unterwegs gewesen sind. Und dass wir ja leider bis heute auch das Versprechen der Bundeskanzlerin nicht eingelöst haben, ab Klarheit zu schaffen, sondern ich denke, es sind nicht nur mehr Fragen offen, sondern eine ganze Reihe von fundamentalen Fragen offen, was es auch besonders schwierig macht, wieder Vertrauen in die Arbeit der Behörde überhaupt wachsen zu lassen. Umgekehrt war es für mich besonders reizvoll zu sagen, das Angebot aus Thüringen, aus der Staatskanzlei, von Minister Poppenhäger, aber auch von Ministerpräsident Bodo Ramelow, mach's besser oder versuch es zumindest, wobei die Reformen ja schon in Thüringen begonnen wurden, lange bevor ich überhaupt aufgeschlagen bin.
Und als Sie gefragt wurden, wollte es eben auch kein anderer machen nach NSU und den Verwicklungen. Also es war eine vakante Stelle, glaube ich, über längere Zeit.
Die Stelle des Präsidenten war vakant, aber mein heutiger Stellvertreter hat damals kommissarisch das Amt geführt. Also es war nicht so, dass die Behörde kopflos war.
Mussten Sie sich das denn eigentlich lange überlegen? Ich meine, Sie sind jemand, der, ist es falsch, wenn ich sage, sein Herz auf der Zunge trägt?
Sagen wir so, ich gehöre zum Club der deutlichen Aussprache. Das ist nicht immer nur von Vorteil, weil damit manche Menschen eben schlecht umgehen können. Mein Herz trage ich nicht auf der Zunge, aber ich mache aus meinem Herz auch keine Mördergrube. Das heißt, ich spreche Dinge an, wenn sie mich bewegen. Versuche in der Zwischenzeit, das ist sicherlich auch dem Alter geschuldet, vielleicht die eine oder andere Formulierung so zu wählen, dass ich nicht gleich jedem ins Gesicht springe. Aber ich bin einfach dafür, dass man Dinge offen und ehrlich anspricht, weil man dann auch, glaube ich, offen und ehrliche Antworten bekommen kann. Und möglicherweise auch in der gemeinsamen Diskussion sich dann fortentwickeln kann, was die Standpunkte angeht.
Denn so zuspitzen, ja, fortentwickeln. Aber dazu muss man dann noch im Gespräch bleiben. Aber Provokationen, mit denen Sie auch durchaus bekannt geworden sind, oder vielleicht, also jedenfalls hat man sie immer gerne wieder für einen klaren Satz auch zitiert oder genommen. Ich erinnere an Thilo Sarrazin, NPD, Vergleiche und so weiter. Also klare Sätze ist das eine, Provokation ist das andere. Anecken ist für Sie, glaube ich, sich auseinandersetzen kein Problem. Mussten Sie deswegen überlegen, sich in so ein Amt wie das des Verfassungsschutzpräsidenten zu begeben?
Auf jeden Fall, denn ich meine, vorher bin ich Generalsekretär des Zentralrats der Juden gewesen. Das ist nochmal was anderes und hat auch eine andere, wenn Sie so wollen, Jobbeschreibung als die Präsident eines Amtes für Verfassungsschutz. Zudem auch noch Beamter, Behördenleiter, also auch in einer ganz anderen Sphäre unterwegs. Während ich als Generalsekretär, und dafür sind, glaube ich, Generalsekretäre auch bekannt, durchaus im Rahmen der Möglichkeiten auch politisch forsch auftrete beziehungsweise provoziere, musste ich. Und ich bin da auch einige Male am Anfang sicherlich an die Stromleitung gekommen in meinem neuen Amt. Ich erinnere mich, Bodo Ramelow hat mich einige Male freundlich darum gebeten, doch etwas weniger mit der Tröte durchs Land zu laufen. Das habe ich dann auch verstanden, weil ich musste natürlich erstmal wieder meine neue Rolle auch finden, auch innerhalb des Ministeriums, was aber nicht heißt, dass ich deswegen sprachlos, leise und in irgendeinem Ackendeckel verschwunden bin.
Hört man ja jetzt auch. Also Sie, glaube ich, bedienen nicht unbedingt das landläufige Bild, was man sich vielleicht so malt von jemandem in diesem Amt. Mit welchem Ziel sind Sie gestartet? Was wollten Sie im Verfassungsschutz?
Mir war besonders wichtig, es zu schaffen, dass die Frage, ist ein Verfassungsschutz reformfähig? Ist er Teil, wirksamer, effizienter Teil einer wehrhaften Demokratie, so wie es in unserer Verfassung festgeschrieben ist? Also all das, was er im Grunde während NSU und anderer Skandale nicht unter Beweis gestellt hat, für mein bescheidenes Amt in Thüringen, ich bin einer von 17, Bund eingerechnet, für mein kleines Amt in Thüringen den Gegenbeweis anzutreten und das, was in der Politik und durch Untersuchungsausschüsse an Reformprojekten schon angeschoben worden ist, im Grunde genommen durch eine Personalisierung zu verändern.
Also es gibt ja so unterschiedlichste Debatten. Also was kann ein Verfassungsschutz tatsächlich tun, um unsere Verfassung zu schützen? Also da gibt es diese Debatte immer wieder, beispielsweise V-Leute. Was kann ein Verfassungsschutz tun, um unsere Verfassung zu schützen?
Schauen Sie, V-Leute sind ein Instrument, ein hochgradig gefährliches Instrument.
Da liegen Sie auch oft quer zu anderen Meinungen.
Nicht unbedingt. Ich denke, wir müssen uns im Klaren darüber sein, jeder liebt den Verrat, niemand den Verräter. So ein beliebter Spruch, der, glaube ich, vielen noch bekannt ist und im Ohr klingelt. Tatsache ist, sie kommen an viele konspirative und im Untergrund arbeitende Bestrebungen, Personenzusammenschlüsse, an Informationen nicht ran, wenn sie nicht Leute haben, die drin sitzen und ihnen über diese Dinge berichten. Gleichwohl bin ich mir im Klaren darüber, manche tun es aus Überzeugung, dass sie ihre eigenen Leute verraten. Andere tun es, um Geld zu verdienen. Da gibt es die unterschiedlichsten Motive. Das eine macht das andere nicht besser. Sie müssen immer damit rechnen, dass sie falsche Informationen bekommen, weswegen interessanterweise sie meistens eine zweite, eine dritte Quelle brauchen, um dann die erste zu überprüfen.
Und so weitet das Ganze sich aus?
So weitet sich das Ganze aus. Das ist ist dann auch eine marktwirtschaftliche Frage. Je mehr Informationen, je valider die Informationen, umso besser die Preise und die Entlohnung. Alles keine guten Vorzeichen, aber wir haben noch keine besseren Instrumente gefunden, jenseits von technischer Überwachung zum Beispiel, um solche Informationen zu generieren und daraus dann als Teil eines Gesamtbildes eine Bewertung vorzunehmen. Ich denke, wir müssen das, wenn überhaupt, weiterdenken. Wir müssen darüber diskutieren. Wir müssen uns am Ende aber auch als Behörde, als Gesellschaft die Frage stellen, wollen wir eine Behörde haben, die im Vorfeld eben solche Gefahren aufklärt, sie dann aufschreibt und analysiert und bewertet und dann anderen die Möglichkeit gibt, entsprechend Handlungen einzusetzen oder eben nicht.
Oder eben nicht. Stefan Kramer ist zu Gast hier. Stefan J. Kramer. Ich vergesse das J immer oder lasse es immer weg. Für was steht, Herr Kramer, das J?
J ist ein Mittelname Joachim, in Erinnerung an meinen Großvater, verstorbenen Großvater, mit dem ich sehr eng verbunden gewesen bin, schon zu meiner Kindheit, der im Grunde genommen für mich nicht nur Freund, sondern auch Vater und alles zusammen gewesen ist.
Aber ein Name, den nicht Ihre Eltern Ihnen gegeben haben. Also die haben ihn nicht nach Ihrem Großvater benannt.
Nein, das ist richtig. Ich habe später meinen Vornamen ergänzen wollen, weil ich eben dieser engen Verbindung zu meinem Großvater Ausdruck verleihen wollte und ein Stück weit einfach stolz sein wollte, seinen Namen zu führen.
Aus was für einer Familie kommen Sie? Ich habe, glaube ich, Siegerland schon erwähnt, 1968 geboren.
Siegerland, wobei meine Eltern oder mein Vater aus Altenburg in Thüringen stammt, daher auch die Verbindungen nach Thüringen, was mich jetzt noch nicht zum Thüringer macht, aber ich sag mal, zumindest habe ich irgendwelche thüringischen Gene sicherlich in mir. Vor allen Dingen bin ich von Kindesbeinen aufgrund meines Großvaters, der eben auch aus Altenburg in Thüringen stammte, zeitlebens auf Weihnachtsmärkten geführt worden, wo es dann Thüringer Rostbratwurst schon im Westen gab, was mir insofern kleinere Vorteile verschafft, denn wenn ich heute in Thüringen lebe und wohne, dann kann man der Thüringer Rostbratwurst nicht entgehen.
Gut, das wird nicht das Wichtigste gewesen sein in der Familie, der Weihnachtsmarkt. Ich habe da so dran gedacht, als wir vorhin angefangen haben, über Ihre über Ihre Wendungen im Leben. Sie haben, glaube ich, die USA erwähnt, dass die ganz wichtig war. Wie frei ging es in Ihrer Familie zu? Also sich zu entscheiden, auch schon als Kind, als Jugendlicher, die eigenen Pläne umzusetzen. Waren Sie da in Freiheit? Oder?
Ja, es war Freiheit, was nicht unbedingt immer nur einfach ist, weil Freiheit ist natürlich auch ein Stück weit anstrengend. Aber ja, ich kam im Grunde kam aus kleinbürgerlichen Verhältnissen. Mein Großvater war gelernter Malermeister, im Krieg verwundet, dann später als Beamter im Kreiswehrersatzamt, meine Großmutter zu Hause, mütterlicherseits ähnliche Verhältnisse, meine Eltern selbst Angestellte. Also es war jetzt nicht irgendwie die große kulturelle Vielfalt oder Welt. Und trotzdem herrschte bei uns zu Hause eine sehr klare Diskussionskultur auch vor. Fragen waren nicht nur erlaubt, sondern gewünscht. Und meine Eltern haben halt eben von vornherein festgelegt, der Junge soll selber entscheiden. Das klang einerseits sehr schön, auch heute retrospektiv. Andererseits war es für mich als Kind, und wer das Siegerland so ein bisschen kennt, weiß, dass das jetzt nicht so fürchterlich, damals zumindest nicht, weltoffen gewesen ist, sondern eher etwas Strukturen, auch religiöse Strukturen, sei es katholisch oder protestantisch, vorgegeben war. Das war schon nichts Gewöhnliches, dass man eben zum Beispiel nicht getauft war, sondern sich selber entscheiden durfte und sollte. Und das war für mich auch als Kind nicht unbedingt immer nur einfach und lustig.
Also das heißt, Sie sind eigentlich ohne Glauben aufgewachsen?
Ich bin ohne Glauben aufgewachsen, wobei meine Großmutter mütterlicherseits in einer freikirchlichen Vereinigung sehr eng verhaftet war und mich da auch von kleinsten Kindesbeinen an teilweise mitgenommen hat, teilweise auch in Sommerlager, in Sommercamps mitgenommen hat, in auch religiösen Unterricht. Aber ich habe mich da auch sehr wohl gefühlt, weil ich da eben auch Anschluss an meine gleichaltrigen Frauen und Männer oder damals Mädchen und Jungs gefunden habe. Aber mit der Religion, ja, das war ganz schön, aber da blieben doch zu viele Fragen für mich übrig, die ich dann noch versucht habe, beantwortet zu bekommen. Und das war nicht so einfach.
Und wann haben Sie die beantwortet bekommen? Also das Judentum ist ja irgendwann in Ihr Leben getreten.
Das war viele, viele Jahre später, als ich als Erwachsener dann über Umwege auch ganz lustige Geschichten. Ich bin, wie gesagt, Sie haben es angesprochen, öfters in den Vereinigten Staaten gewesen, als Elfjähriger das erste Mal, auch für eine längere Zeit mit meinen Eltern bei dortigen Verwandten, bei Familie, die früher ausgewandert gewesen sind. Habe mich dort, ja, um es mal platt auszudrücken, nicht nur sauwohl gefühlt, sondern wollte am Ende dieses Aufenthalts auch nicht mehr zurück. Was insofern ganz lustig war, weil ich in der Schule selber Probleme mit Englisch hatte. Ich bin nie sehr besonders sprachbegabt gewesen und meine damalige Englischlehrerin Frau Al-Umari, sie war mit einem ägyptischen Arzt verheiratet, ist an mir schier verzweifelt. Jedenfalls, sie meinte also, du lernst es nie. Und als ich dann aber aus Amerika zurückgekommen bin, wo es dann Learning per Doing gab, also nicht mit irgendeinem Buch und Lernen, sondern einfach nur im Leben und Reden, hatte ich einen fürchterlichen amerikanischen Akzent.
Sie sprachen aber Englisch.
Sprach Englisch. Meine Hand ging auch sofort hoch, als sie nach den Ferien fragte, was habt ihr so erlebt? Sie war total überrascht und sagte dann irgendwann nur zu mir, halt jetzt den Mund. Du kriegst gute Noten, aber du sollst dich nie wieder melden, weil du zerstörst mein Oxford-Englisch hier. Also es war eine ganz illustre Geschichte. Aber das sind natürlich alles Dinge, die mich auch ein Stück weit geprägt haben. Und Amerika war insofern, ja, ich will nicht sagen, es hat mich verführt, sondern es hat mir einfach ein Stück weit Selbstvertrauen gegeben. Denn dort kam es nicht darauf an, wo ich herkomme, welche Papiere ich bei mir habe, sondern was ich bereit bin zu tun und was ich bereit bin auszuprobieren. Und selbst auf die Gefahr hin, dass es Fehler sind, das war einfach eine andere Motivation, eine andere Umgebung.
Und das Jüdischsein kam da auch auf Sie zu?
Ach so, das Jüdischsein, so sind wir ja eigentlich drauf gekommen. Genau. Das Interessante war, dass der Name Kramer in den USA völlig selbstverständlich als jüdischer Name festgeschrieben ist. Das habe ich am Anfang gar nicht so sehr gesehen, bis ich dann viele Jahre später von amerikanischen Arbeitskollegen, ich habe dann für eine amerikanische Organisation gearbeitet, völlig selbstverständlich als Jude angesehen war. Und erst im Gespräch, als dann rauskam, dass ich mir selber über gar keine jüdischen Wurzeln bewusst bin, sie gesagt haben, das kann nicht sein. Also dein Name und so wie du bist und so wie du agierst, du musst jüdisch sein. Du hast eine jüdische Großmutter irgendwo. Und dann habe ich mich auf die Suche begeben. Es gab auch gewisse Spuren, aber eben nie den halachischen, also den religionsgesetzlichen Nachweis, dass ich jüdisch bin. Und ich habe dann mich mehr mit der Religion beschäftigt und habe dann irgendwann für mich selber Antworten auf meine Lebensfragen gefunden in dieser Religion und habe dann für mich selber beschlossen, das ist es. Hier möchte ich Teil dieser Gemeinschaft sein. Und wie man ja weiß, ist so ein Eintritt in die jüdische Gemeinschaft, wenn er nicht durch Geburt erfolgt ist, dann gar nicht so einfach. Er ist grundsätzlich möglich, aber gar nicht so einfach. Und auch das war ein Weg mit vielen Wendungen und Kehren und Schleifen. Aber am Ende war ich dann ganz stolz und froh, als ich dazuhören durfte.
Sie haben, ich glaube, bei der Jewish Claims Conference haben Sie gearbeitet als Assistent. Waren Sie da schon Jude oder waren Sie da?
Da war ich noch kein Jude. Da habe ich angefangen zu arbeiten. Das war ganz lustig. Ich hatte meine letzte Funktion im Deutschen Bundestag als Büroleiter gehabt. Bin dann der Liebe wegen nach Frankfurt gezogen. Es war noch nicht meine heutige Frau, aber damals jemand. Und hatte mich bei mehreren Stellen beworben, für die ich eigentlich glaubte, gut qualifiziert zu sein. Und die einzige, wo ich dann am Ende ein Vorstellungsgespräch und eine Zusage bekam, war die Claims Conference. Und der damalige Direktor Karl Brožek, ein Holocaust-Überlebender aus Tschechien. Wir waren am Anfang so ein bisschen ja wie Hund und Katze. Und am Ende war es dann fast eine Vater-Sohn-Beziehung, wobei ich jetzt dem leiblichen Sohn nicht zu nahe treten will. Aber wir hatten ein sehr enges Verhältnis zueinander. Und das war auch sehr prägend und sehr schön für mich.
Auch prägend diesen Weg, also auch in die, ja, in die Institutionen, die jüdischen Institutionen anzutreten?
Ja, das weniger, weil die Claims Conference als amerikanische Organisation für die Entschädigung von Holocaust-Überlebenden auch immer eine sehr schwierige Funktion Station hatte. Aber so habe ich natürlich auch Menschen kennengelernt, vor allem auch Überlebende. Das war für mich sehr wichtig, weil ich also nicht nur für die Regierungsbeziehungen zuständig war als Vorstandsassistent, sondern auch eben für die Entschädigungsfonds und sehr viel mit Überlebenden auch dann später beim Aufbau der Osteuropa-Entschädigungsfonds zu tun gehabt habe. Und das waren sehr einschneidende, aber auch sehr schöne Erlebnisse, weil für die, das war ein sehr persönliches, sehr, sehr emotionales Verhältnis dann auch.
Wir haben so ein bisschen gerade über, ja, ist das vielleicht despektierlich, wenn ich sage, Ihren jüdischen Weg gesprochen? Also so zum Judentum zu konvertieren, ist das, war das jemals eine, also als konvertierter Jude in Institutionen, in jüdischen Institutionen zu arbeiten, war das jemals eine Diskussion, die Sie aushalten mussten?
Natürlich sind das Diskussionen, wobei es fängt schon damit an, ist das wirklich eine Konvertierung gewesen? Konvertierung heißt eigentlich aus einer anderen Religion in diese Religion und ich bin in keiner anderen gewesen. Aber das ist jetzt vielleicht eine akademische Debatte, aber ich habe es nie so verstanden, dass ich irgendwie die Religionen gewechselt hätte, sondern ich habe meinen Weg zu dieser Religion, zu meinem Gott, zu meinem Selbstverständnis vielleicht ein bisschen spät erst gefunden und nicht durch Geburt, sondern durch einen Erfahrungs- und Wissensprozess, und den ich bewusst durchgemacht habe. Aber das ist das eine. Das andere ist, ja klar, ist darüber diskutiert worden, wobei ich im Großen und Ganzen eigentlich nicht nur sehr positiv aufgenommen wurde, auch nachdem klar war, dass ich diesen formalen Schritt gehen musste, weil ich eben nach halachischer, also nach religionsgesetzlicher Abstammung keine jüdische Mutter habe. Also insofern das Thema ziemlich schnell abgeräumt war, ob es auch anders geht. Ich habe sehr viel Unterstützung, sehr viel Zuneigung, sehr viel Liebe und Emotionen auch von Menschen erfahren. Sonst hätte ich mich wahrscheinlich nie oder sonst wäre ich diesen Weg nie zu Ende gegangen, weil das ist keine sehr leichte, um es vorsichtig zu formulieren, nicht nur die Entscheidung, sondern dann auch diese Schritte zu gehen. Und das macht es für mich auch besonders wichtig.
Ignaz Bubis hat Sie sehr unterstützt.
Das hat eigentlich schon Charlotte Knobloch, die heutige, damals zeitweise auch Präsidentin des Zentralrates und heutige immer noch langjährige Präsidentin der bayerischen bzw. der Münchner Kultusgemeinde, hat mich sehr unterstützt. Das war eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Wir saßen zusammen nach einer Veranstaltung der Claims Conference auf dem Rücksitz eines Taxis in Frankfurt am Main. Und sie setzte mich bei meinem Büro in der Claims Conference ab und meinte dann irgendwann dann zu mir, du bist der richtige Mann für das Büro von Ignaz Bubis. Und ich habe gelacht, weil Ignaz Bubis natürlich die Persönlichkeit war und auch sicherlich seinen Ruf hatte, nicht unbedingt immer nur lustig und einfach zu sein, aber ich habe sie ausgelacht und sie hat gelacht und einige Monate später an einem Sonntagabend, ich werde es nie vergessen, hatte ich auf einmal Herrn Bubis dann seligen Angedenkens am Telefon. Und da fing das Ganze dann an, dass ich dann relativ bald dann auch zum Zentralrat gewechselt bin. Also Ignaz Bubis hat mich sicherlich gefördert. Wir hatten ein kurzes, aber sehr enges und persönliches Verhältnis, auch zur Familie. Aber Charlotte Knobloch ist eigentlich diejenige, die meine jüdische Mammele bis heute geblieben ist, auch wenn wir manchmal
sowas,
uns gestrichen haben.
Weil das ist ja das spricht ja für ein sehr enges, auch aufgenommenes und akzeptiertes Verhältnis. Wie geht es Ihnen, wenn Sie, und das haben Sie ja auch nicht nur in dem Amt als Generalsekretär machen müssen, wie geht es Ihnen, wie empfinden Sie bei der deutsch-jüdischen Geschichte, also bei dem kollektiven Schmerz, wie empfinden Sie, wenn Sie beispielsweise bei Gottesdiensten in der Synagoge den 6 Millionen Opfern gedenken? Ist das komisch? Also setzen Sie sich immer nur mit der deutsch-jüdischen Geschichte da auch vielleicht in Ihrer Familie auseinander?
Also deutsch-jüdisch ist schon so ein schwieriges Begriff.
Eigentlich schon schwierig an sich, ja.
Ich bin früher oft gefragt worden, naja, wie sehen Sie das deutsch-jüdisch? Sage ich immer, na, was muss ich denn jetzt machen, wenn ich in den Spiegel gucke? Sehe ich jetzt das Jüdische oder sehe ich das Deutsche? Ja. Welche Hälfte ist denn nun deutsch und welche Hälfte ist jüdisch? Das kann man nicht voneinander trennen, das ist eins. Wobei ich immer deutlich gesagt habe, das deutsche Judentum, man soll das nicht verwechseln, das ist mit dem Holocaust, mit der Vernichtung untergegangen. Ermordeten. Das hat mich früher schon, noch bevor ich zur Claims-Konferenz, hat mich die Geschichte natürlich beschäftigt und auch ein Stück weit geprägt. Wie geht man damit um? Es ging nie um Schuld, sondern um Verantwortung. Das habe ich dann danach auch immer fortgesetzt vertreten und interessanterweise auch in vielen Gesprächen mit Überlebenden der Shoah, des Holocaust, auch immer wieder bestätigt gefunden. Denen ging es nicht um Schuldfragen, sondern um Verantwortung der nachgeborenen Generation. Mhm. Also insofern auch dort ein Bereich, wo ich gefühlsmäßig mich sehr wohl gefühlt habe, weil ich auf dem richtigen Weg schon vorher war. Das war für mich nie eine Frage, die irgendwie belastend war, sondern das gehörte für mich dazu. Und es gehörte für mich auch dazu, wenn man sich entscheidet, Jude zu werden oder Jüdin zu werden, dann ist man Teil dieser Gemeinschaft und man muss sich auch im Klaren darüber sein, was das für Konsequenzen hat, wenn es denn wie im Falle von Antisemitismus zu entsprechenden Ausgrenzungen in einer Gesellschaft kommt. Und das habe ich dann natürlich auch nicht nur aufgrund meines Berufes, sondern mit meiner Familie, mit meinen Kindern auch sehr häufig erleben müssen.
Ihre Kinder, Ihre Familie ist jüdisch?
Ja, meine Frau ist Jüdin, in Amerika geboren. Naturgemäß sind dann meine beiden Töchter auch Jüdin. Die hatten es insofern etwas einfacher, wobei das nicht heißt, dass es einfach ist, Jude zu sein oder Jüdin zu sein. Also meine Frau hat sich sehr bemüht. Sie ist sozusagen die Rabbinerin in der Familie. Sie ist eine Halberstamm und stammt aus einer alten hasidischen jüdischen Rabbinerfamilie, dem Senser Rebbe in Brooklyn, der früher aus Osteuropa vor dem Holocaust noch auswandern konnte. Also insofern, wenn ich dann sage, ich bin mit einer Halberstamm verheiratet, ernte ich bei vielen, also teilweise Hochachtung und Gefühl, und die können dann auch gar nicht verstehen, warum ich zu dem eher säkulären Teil der Familie gehöre. Aber es ist schon sehr, sehr spannend, auch in so eine Familie hinein. Wir haben viel Verwandtschaft auch in den Vereinigten Staaten, von denen ich von Anfang an sehr herzlich und sehr familiär aufgenommen worden bin, aber auch von meiner Schwiegermutter. Meinen Schwiegervater habe ich leider nie kennenlernen können. Er ist frühzeitig verstorben, erkrankt und verstorben. Aber ich habe mich in der Familie eigentlich auch immer sehr wohl gefühlt, was nicht heißt, dass wir nicht Spannungen in der Familie haben.
Ja, man hört das aber auch raus, also dass das da durchaus immer wieder Diskussionen vielleicht geben kann. Sie haben Antisemitismus erwähnt. Und wenn ich dann an Ihr jetziges Amt denke, Verfassungsschutz, Antisemitismus, ich meine, das hat nicht direkt miteinander zu tun, aber es zeigt unsere Gesellschaft, unser Leben hier als Deutsche, setzen wir uns mit Antisemitismus genug auseinander?
Also klar, jetzt im Amt habe ich natürlich die doppelte Ladung, weil insbesondere für die üblichen Extremisten, vor allem aus dem rechtsextremistischen Bereich, aber auch aus dem linksextremistischen Bereich, bin ich jetzt sozusagen der Doppelfeind. Einerseits Sicherheitsbehördenchef, Verfassungsschutz noch dazu, Geheimdienste, möglicherweise Verbindungen. Ich war keine 2 Wochen in Thüringen im Amt, da wurde mir nachgesagt, ich sei also sowieso ein Agent des Mossad oder des CIA, auch aufgrund meiner Verbindungen, familiären Verbindungen in die USA. Also das sind alles doppelte Ladungen, die ich habe. Antisemitismus, setzen wir uns damit genügend auseinander? Ich denke, wir setzen uns sehr viel damit auseinander. Die Frage ist nur, tun wir es richtig und was kommt am Ende dabei raus? Wenn ich mir überlege, dass ich vor fast 20 Jahren, sei es in der Claims-Konferenz oder im Zentralrat der Juden, genauso beherzt gegen Antisemitismus gekämpft habe,
wie ich es heute tue,
und wir im Grunde, was die Qualität angeht und die Gewalttätigkeit angeht, eher noch im Moment schlimmer dastehen, als wir es vor 20 Jahren getan haben. Wobei, das sind immer Auf und Abs, also das darf man auch nicht vergessen, das sind Wellenbewegungen, dann hat man nicht das Gefühl, dass wir wirklich weit vorangekommen sind. Und wenn ich mir Wissensdefizite angucke, insbesondere auch was die jüdische Gemeinschaft angeht, innerhalb der normalen deutschen Gesellschaft, trotz Internet, trotz vieler Schulungsmaßnahmen, dann frage ich mich in der Tat, haben wir es richtig angepackt? Wir haben viel erreicht, auch wenn ich mir gerade die Gedenkstätten- und Erinnerungsarbeit anschaue, wo es eben nicht darum geht, hier Schuldgefühle zu erzeugen, sondern an die Verantwortung zu appellieren und Verantwortungsgefühl auch gerade bei jungen Menschen heraufzubeschwören. Ich denke, es ist viel, viel geschafft worden, aber es wird, glaube ich, nie so weit sein, dass wir das Ziel erreichen.
Die letzten Minuten im Gespräch mit Stefan Kramer. Herr Kramer, ist eine große Frage, die Sie kurz beantworten müssen. In welcher Gesellschaft möchten Sie leben?
Eine offene Gesellschaft mit mündigen, empathischen und respektvoll miteinander umgehenden Menschen. Streit gehört zu einer Gesellschaft, ist, glaube ich, das nicht nur das Salz in der Suppe, sondern ist wichtig, damit sich die Gesellschaft auch fortentwickeln kann. Aber wir müssen respektvoller miteinander umgehen. Das heißt, ich muss auch akzeptieren, dass jemand eine andere Meinung hat und ich ihn nicht von meiner überzeugen kann. Und ich glaube, das sind Dinge, die wir wieder lernen müssen in unserer Gesellschaft. Ansonsten sind wir schon eigentlich gar nicht so schlecht.
Sind wir gar nicht so schlecht, muss man vielleicht sagen, wenn man das Amt des Verfassungsschutzpräsidenten in Thüringen hat.
Nee, das meine ich aus Überzeugung.
Wobei, entspannen Sie, weil das ist ja durchaus eine, Sie haben ja jetzt auch gesagt, doppelte Packung.
Ich entspanne beim Laufen. Ich laufe jeden Tag. Manchmal tun die Knochen weh, in meinem Alter lässt das auch, ist das auch sozusagen nichts Ungewöhnliches. Nein, aber im Grunde, was ich gerne, sehr gerne mache und was mir auch immer wieder Ruhe gibt, ist, ich habe meinen alten Land Rover umgebaut zu einem kleinen Wohnmobil und fahre sehr gerne Offroad. Und wenn man dann so in den Bergen ganz oben auf den Gipfeln übernachtet und dann den Sternenhimmel über sich sieht und das Lagerfeuer knistert.
Tatsächlich so richtig raus, ja?
So richtig raus, ohne Zivilisation. Also das, was man so mitnimmt an Zivilisation.
Aber Thüringen, ich sag mal, findet man aber immer wieder Zivilisation.
Sicherlich, deswegen zieht es mich dann auch in ferne Länder und ferne Kulturen von Afrika über den Balkan, Frankreich, Spanien, aber auch vor allem die Alpen. Also da gibt es noch genügend Fluchtpunkte.
Das klingt auf jeden Fall nach eben kleinen Fluchten. Stefan J. Kramer hier im Gespräch gewesen. Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Ich danke Ihnen. Schönen Tag noch.